Direkt aus Europa Nummer 404, Seite B.
Österreich 1.
9 Uhr. Die Nachrichten. Im Nachrichtenstudio Tanja Gelecki. Noch keine Entscheidung gibt es über einen Militärschlag der USA gegen Syrien. Am Abend hat Außenminister John Kerry einen Geheimdienstbericht vorgelegt, den die USA als Beweis für einen Giftgaseinsatz der syrischen Regierung sehen. US-Präsident Barack Obama überlegt einen begrenzten und eingeschränkten Einsatz gegen das syrische Regime. Die UNO-Inspektoren haben währenddessen nach 5 Tagen ihre Untersuchungen in Syrien abgeschlossen. Susanne Neverkler berichtet.
Die Chemiewaffenexperten der UNO sind derzeit auf dem Weg nach Europa, wo die bei der Untersuchung gesammelten Proben in Labors untersucht werden sollen. Die Auswertung des Materials könnte bis zu 2 Wochen dauern.
Angesichts des anhaltenden Bürgerkriegs in Syrien will Österreich in den kommenden Wochen 500 Flüchtlinge aufnehmen. Ab Montag beginnen dazu Gespräche mit dem UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Frauen, Kinder und Christen aus den überfüllten Flüchtlingslagern sollen Schutz in Österreich bekommen, berichtet Tim Kuppal.
Donnerstagabend hat das Innenministerium grünes Licht gegeben. 500 Frauen, Kinder und Christen aus den überfüllten Flüchtlingslagern rund um Syrien sollen in Österreich auf unbestimmte Zeit Schutzstatus bekommen. Frauen und Kinder seien immer besonders von Kriegen betroffen, so Außenminister Michael Spindelegger. Und Christen?
Wir wissen, dass genau diese Gruppe auch stark unter Verfolgung leidet. Aber wenn jemand unter den 500 ist, der jetzt kein Christ ist, aber dringend Schutz und Hilfe braucht, werden wir ihn auch willkommen heißen.
Ab Montag werden darüber Gespräche mit dem UNO Flüchtlingshilfswerk UNHCR aufgenommen. Schon jetzt suchen etwa 100 Syrer im Monat um Asyl in Österreich an. Etwa 80% der Anträge würden auch positiv entschieden, abgesehen von jenen 500, die man zusätzlich aufnehmen wolle.
Im Südwesten Chinas hat es ein schweres Erdbeben gegeben. Das Beben mit einer Stärke von 5,8 nach Richter hat in der Nähe des Touristengebiets Shangri-La mindestens ein Todesopfer gefordert. Felsbrocken waren auf einen Touristenbus gestürzt. Laut Medienberichten sind 3 Menschen schwer verletzt worden. Und jetzt zum Wetter.
Hörbilder. Das Radio-Feature.
Es gibt also viele Leute hier, Durchschnittsbürger in Deutschland, bestimmt auch in Österreich, die von diesen Sachen auch wissen. Oder es ist ja immer wieder mal in den Medien, im Fernsehen. Es ist ja nicht so, dass man davon nichts hört. Und ich kann das nicht kapieren, wie die Leute dann weiter konsumieren und sich einbilden können. Ich habe damit ja erstmal nichts zu tun. Das ist für mich unvorstellbar. Das geht nicht. Vor allem, wenn man auch selber Kinder hat. Da muss man doch eine Verbindung ziehen können. Oder man muss sich doch vorstellen können, wohin das führt, wenn das so weitergeht.
Müll. 142 Millionen Tonnen Plastikmüll treiben, zu gigantischen Inseln gepresst, durch die Ozeane. Karl Christian Rheinländer lebt abfallfrei im Dorf Heimweiler in Rheinland-Pfalz und betreibt seinerseits eine Website restmüllnet.de.
Bestimmte Konsumartikel, die gehören so, wie sie momentan gestaltet sind, einfach verboten oder sie gehören so teuer gemacht, dass sie sich nicht rentieren.
Wenn das mein höchster Anspruch ist, ist das vielleicht sogar machbar, dass man im Jahr mit 1 Kilo Restmüll das Auslangen findet.
Martin Baumann ist Umweltberater der Stadt Innsbruck, in der 120.000 Einwohner leben.
Und man müsste allerdings auch unbedingt selber kompostieren, weil ich muss ja Nahrung zu mir nehmen. Gell? Auch wenn ich noch so gut einkratze und so abfallvermeidend wie möglich mich verhalte, fallen trotzdem jedenfalls Bioabfälle an. Es würde niemandem einfallen, eine Banane mit der Schale zu essen. Diese Bananenschale, die muss ich natürlich entsprechend ordnungsgemäß entsorgen oder eben verwerten, selber kompostieren oder in die Biotonne geben.
Wenn man ein Modell für die Gesamtgesellschaft überlegen will, muss man berücksichtigen, dass beispielsweise Leute in der Großstadt keinen Platz haben, um mehrere Tonnen aufzustellen, um das zu sortieren.
Wir haben also in städtischen Strukturen natürlich andere Lebensweisen, Verhaltensweisen wie im Land. Allein dieser Unterschied macht von der Menge her 1/3 von den Abfällen aus. ob ich selber kompostiere oder ob ich eine Biotonne verwende.
Das muss man ganz einfach so sehen, das ist so.
Naja, kein Müll mehr, das weiß ja jeder selber, der was daheim einen Haushalt führt, das ist nicht machbar.
Der Skeptiker ist Walter Königsreiner, Mitarbeiter im Landeskriminalamt Tirol für den Sachbereich Umweltkriminalität.
Der Einzelne hat ein sehr starkes Umweltbewusstsein. Und man kann den Einzelnen auch sicher nicht dafür verantwortlich machen, wenn er sich heute sein Handy kauft oder seinen Fernseher oder seine Energiesparlampe, wenn er es halt so gut als er es weiß entsorgt. Die Frage ist, was weiter passiert.
Anfang der 90er Jahre wollte Karl Christian Rheinländer nicht mehr in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz leben und kaufte im etwa 60 Kilometer entfernten Dorf Heimweiler einen aus 4 verfallenen Gebäuden bestehenden Bauernhof, den er im Lauf der Jahre nach seinen Bedürfnissen renovierte. Hinter den Gebäuden liegt ein etwa 1000 Quadratmeter großes Wiesenstück. Dahinter befinden sich ein fast ebenso großer Gemüsegarten und einige zum Hof gehörende Hektar Wald.
Wir haben 3 Kinder, deshalb ist das ganz naheliegend. Wir müssen nur an die 3 Kinder denken und daran, dass sie also noch sehr viel mehr Jahre vor sich haben, als wir das haben, auf dieser Welt leben müssen und mit allen anderen Kindern zusammen das schlucken müssen, was die Eltern ihnen übrig gelassen haben. Und dann wollen wir als Eltern vielleicht ein bisschen ein Vorbild sein, vielleicht auch über das Wort Vorbild hinaus so eine, soll ich sagen, eine Versuchsstation, die ausprobiert, inwieweit kann man das treiben.
In der Küche gibt es noch den Brunnen, in dem früher wahrscheinlich von der Bäuerin die Milchkannen gereinigt wurden.
Vieles, was es so in normalen Möbelhäusern gibt, das können wir nicht kaufen. Das ist alles ein Mischmasch aus üblen Materialien, die wollen wir nicht im Hause haben. Also wenn Sie hier sehen, unsere Möbel sind aus reinem Holz. Die sind nur mit Naturfarben behandelt. Die können wir, wenn sie kaputt sind, in den Ofen stecken. Oder wir haben keine Bodenbeläge, die teilweise aus Kunststoff sind oder mit Schaumrücken oder so. Wir haben keine Tapeten, die zweifelhaft sind. Wir haben nur Putz, der mit reiner Kalkfarbe, die wir selbst herstellen, aus Kalk und aus Quark gestrichen sind.
Karl Christian Rheinländer erzeugt Strom. Sommers mit einer Solaranlage und im Winter mit Holz aus seinem Wald. 95% davon speist er in das öffentliche Netz ein. Allerdings werden nur 90% bezahlt, da das Gesetz eine 10%ige Eigennutzung vorschreibt.
Ich arbeite als Bildhauer und Bauökologe, habe also auch von meinem Beruf her schon sehr mit diesen Materialien zu tun, die ich kennen muss, wenn ich Müllvermeidung betreiben will.
Dem Abfallamateur schadet es daher nicht, sich zuerst einmal mit den Begriffen vertraut zu machen. Artikel 3 der Richtlinie 2006/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle.
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck Abfall jeden Stoff oder Gegenstand, dessen sich sein Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss.
Eine EU-Richtlinie ist jedoch nur ein Gesetzesvorschlag.
Definieren tut den Abfall eigentlich der Bundesgesetzgeber. Der sagt, bewegliche Sachen, deren Eigentümer sich von dessen entledigen will, ist Abfall. Das ist der subjektive Abfallbegriff, nennt das der Gesetzgeber. Und es gibt auch einen objektiven Abfallbegriff. Und da sagt der Gesetzgeber, jene Dinge, wo das öffentliche Interesse besteht, das als Abfall zu behandeln, das ist auch Abfall.
Den Kriminalisten interessieren natürlich die Abweichungen.
In Österreich ist sehr vieles, was so volkstümlich als kriminell bezeichnet wird, der Kühlschrank im Graben. Das ist natürlich kein kriminelles Delikt. Das ist ein verwaltungsrechtliches Delikt. Das wird nach dem Abfallrecht geahndet. Hat ein paar Euro bis ein paar hundert bis ein paar tausend Euro Strafdrohung drauf, je nachdem, was man macht. Und erst ab einem gewissen Ausmaß und erst dann, wenn wirklich eine Verwaltungsnorm auch gebrochen wurde, erst dann ist die Möglichkeit, dass ein strafrechtlicher Tatbestand vollendet wird. Also es ist ein relativ kompliziert aufgebautes Gesetz, das auf dem Grundsatz beruht, was verwaltungsrechtlich erlaubt ist, kann strafrechtlich nicht verboten sein.
Mein Hauptgrund, warum ich diese ganzen Gedanken und diese ganzen Aktionen gemacht habe, ist, weil ich es empörend finde, wie unsere Generation auf Kosten der nachfolgenden Generation einen zweifelhaften Wohlstand pflegt. Das ist für mich ein Unding, das ist für mich ungerecht, das ist für mich sogar verbrecherisch. Und aus diesem Grund heraus habe ich mich gegen die Art und Weise gewendet, die wir als normal empfinden.
Der Landesgesetzgeber schreibt in den Gemeinden vor, was sie getrennt zu sammeln haben in ihren Gemeinden und dass sie eine öffentliche Müllabfuhr einrichten müssen, die also regelmäßig die anfallenden Restmüll- und Bioabfälle der Haushalte abholt.
In Deutschland wurde aus Karl Christian Rheinländer der Rebell.
Irgendwo in der Zeitung, nehme ich an, ist das entstanden. In irgendeinem Bericht ist es zum ersten Mal aufgetaucht. Müllrebell.
Der Rebell ist einer, der sich gegen die Obrigkeit auflehnt. Diese Auflehnung begann bei Herrn Rheinländer im Jahr 2003 mit einem Widerspruch gegen die Entrichtung der Müllgebühren.
An den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach. Hiermit lege ich fristgerecht Widerspruch gegen den Bescheid vom 14.04.2003 ein. Begründung: Die geltenden Abfallgesetze sind verfassungswidrig bzw. untergraben elementare Grundrechte. Darüber hinaus fällt seit Jahren in unserem Haushalt keinerlei überlassungspflichtiger Abfall mehr an.
Wir haben unser Verhalten so ausgerichtet, dass wenig Müll entstanden ist und dachten, das würde auch dann in den Abfallgebühren berücksichtigt. Und mussten dann feststellen, dass wir die gleichen Abfallgebühren zahlen mussten wie jeder. Und ich bin dann etwas stur, muss ich sagen, und dachte, ich könnte vielleicht vor Gericht etwas erwirken. Hab dann herausgefunden, dass ich nur eine Chance habe, wenn ich überhaupt keinen Restmüll erzeuge. Weil dafür gab es in den deutschen Abfallgesetzen Klauseln. Und wir mussten halt auch gucken, dass wir auch eine gewisse Kenntnis über Materialien, über Werdegänge, über Stoffkreisläufe und so weiter uns aneigneten. Das ist alles notwendig, wenn man das gewissenhaft machen will.
Das klingt nicht gerade nach einem Rebellen, eher nach einem besorgten Bürger, der sich beflissen bemüht, der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Abfälle zu folgen.
Das oberste Ziel jeder Abfallpolitik sollte darin bestehen, die nachteiligen Auswirkungen der Abfallerzeugung und Bewirtschaftung auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu minimieren.
Eine Supermarktkette mit etwa 5.500 Mitarbeitern und einer täglichen Frequenz von 100.000 Kunden muss mit den Abfallmengen einer Kleinstadt umgehen. In dieser Dimension bewegt sich die Firma M-Preis, die als Nahversorger in drei österreichischen Bundesländern und in Italien Supermärkte betreibt. Eva Steininger betreut die Konzernzentrale in der Nähe von Innsbruck und 220 Filialen als Abfallmanagerin. Ernst Mölk ist Mitglied der Geschäftsführung.
Wir haben in den Filialen Inseln aufgebaut im Lager, wo Schmutzplastik zum Beispiel gesammelt wird, andere Plastik, Hartkunststoff gesammelt wird, Karton sowieso, Aluminium und Glas und so weiter. Und wir sind im Laufe der letzten Jahre von Jahr zu Jahr vom Restmüll etwas runtergekommen, aufgrund dieser Wertstoffsammlung. Und natürlich das nächste Thema wäre, Müll zu vermeiden. Aber das ist ein Problem, was die Industrie eigentlich herstellen müsste.
Das Erste, was eigentlich war, dass generell das Thema Müll in jedem Betrieb eine Nebensache ist. Das ist eine Low-Interest-Geschichte. Und da braucht es gewissermaßen Idealisten, die sich überhaupt drum kümmern. Weil wirklich wichtig ist in einem Betrieb eigentlich der Verkauf, der Kauf, was immer, der eigentliche Betriebsgegenstand. Und da bedarf es schon bestimmter Leute, die überhaupt bereit sind, sich mit dem zu beschäftigen. Da ist ein gewisser Idealismus normalerweise da. Also ich stelle einen von dem her an, aber auch einer, wenn sich einer für diesen Studienzweig interessiert, dann ist er auch ein gewisser Typ von Mensch, der eigentlich bestimmte andere Qualitäten hat wie irgendein sogenannter Macher.
Abfallmanagement steht an meiner Tür. aber ich fühle mich nicht als Manager.
Und du kommst dann sehr schnell drauf, dass das unterfüttert ist mit durchaus einer Kostensenkung, mit einem Nutzen für den Betrieb. Und diese Kombination macht das Ganze, gibt dem Ganzen eine gewisse Erotik sogar, dass man das gerne tut. Weil in dem Moment, wo Müller mal vermischt ist, wird es sehr teuer und sehr schwierig, diesen wieder zu trennen. Und es bleibt dann normal. Aber bis vor kurzer Zeit ist das Müll geblieben.
Ich versuche, die Filialen zu betreuen. Und ich verhandle mit den Gemeinden, was wo kostet. Wenn es kostengünstiger ist bei uns, versuchen wir es hierher zu bekommen in die Zentrale. Und wenn es in der Gemeinde günstiger ist, versuchen wir es dort zu lassen. Und dann ist es in den Filialen eine Frage der Erziehung, wie konsequent getrennt wird. Und das ist eine langwieriger Prozess gewesen. Es gibt oft Fehlwürfe, dass in Folien oder in Bioabfall Folien sind und so weiter. Und wir haben also die Filialleiter in unsere Zentrale kommen lassen, haben ihnen vorbildliche Säcke gezeigt, damit sie einfach mal sehen, was günstig ist. Und wenn schlecht getrennt worden ist, muss alles in Restmüll. Sobald ein Fehlwurf ist, muss in Restmüll. Und wir haben unten eine Dame, die also stichprobenartig die Müllsäcke oder die Wertstoffsäcke aus den Filialen überprüft. Und wenn in einem Sack also wirklich alles durcheinander geschmissen ist, ruft sie die Filiale an und sagt, also ihr habt nicht ordentlich getrennt und das ist ein Kostenfaktor.
Prinzipiell gibt es einen Andienungszwang. Die Gemeinden haben ein Recht darauf, ihren Rest- und Biomüll zu bekommen. In manchen Gemeinden ist es frei und da nützen wir den Gestaltungsspielraum.
Den Gestaltungsspielraum dürfen allerdings nur gewerbliche Betriebe nutzen.
Die Gemeinde kann mit der Müllgebühr Einfluss nehmen auf das Verhalten der Bürger. Wenn die Gemeinde nicht ein Mindestvolumen vorschreiben würde, dann würde vielleicht der Bürger sagen, bei mir fallen keine Abfälle an, deshalb zahle ich auch kein Restmüll oder keine Müllgebühr. Und aus dem Grund gibt es so ein Mindestvolumen. Aber bis zu diesem Mindestvolumen von 15 Liter pro Kopf und Woche kann man also den Abfall durch sein Verhalten reduzieren und damit Müllgebühren sparen.
Dieses Mindestvolumen ergibt pro Jahr und Kopf noch immer 780 Liter Müll.
Kreisrechtsausschuss Bad Kreuznach, 14.01.2004. Widerspruchsbescheid. Erstens. Der Widerspruch wird zurückgewiesen. Zweitens. Der Widerspruchsführer trägt die Kosten des Verfahrens.
Herr Rheinländer legt auch gegen diesen Bescheid Widerspruch ein und schraubt als Zeichen seines Widerstands die Mülltonne mit dem Deckel nach unten an die Hausmauer.
Bei mir ist es mittlerweile alles in Fleisch und Blut übergegangen. Es gibt bestimmte Dinge, die ich nicht kaufe, da muss ich gar nicht mehr drüber nachdenken.
Wir haben im Jahr 2010 Restmüll 263 Tonnen gehabt, überlagerte Lebensmittel. Haben wir im Jahr 2010 419 Tonnen, Restmüll waren 263 Tonnen, also sehr viel höher. Und im Jahr 2009 ähnlich hoch. Also überlagerte Lebensmittel sind höher als Restmüll.
Also wir kaufen oft abgelaufene Sachen, die dann mit so einem roten Etikett versehen sind und in einer besonderen Schublade sind. Da gucken wir immer rein, wenn wir ins Geschäft gehen. Da sind oft Sachen drin, die wir dann kaufen, die um halben Preis oder so.
Der Trend geht ja so, dass immer alles vorhanden sein muss und reichlich vorhanden sein muss, dass ein Kunde kein leeres Regal vorfindet. Und dann ist natürlich die Gefahr, dass auch Lebensmittel ablaufen. Und dann ist man mit dem Einkaufen natürlich am Diskutieren, müsst ihr so viel einkaufen, dass so viel Waren ablaufen. Aber das ist im Promillebereich anscheinend gegenüber dem Umsatz und dann ist das kein Thema.
Gut, beim Brot zum Beispiel.
Der Kunde verlangt, das sagt die Industrie, dass Brotregale abends um 6 noch voll sind. Und ich als Kunde würde das nicht so empfinden. Ich würde dann halt irgendeins nehmen, wenn ich um 6 erst einkaufen gehe.
Amerika, ich glaube, da haben die großen Einkaufszentren rund um die Uhr und von Montag bis Sonntag immer offen.
Inwieweit kann man nachhaltig konsumieren, obwohl man in einem nicht nachhaltigen Wirtschaftssystem lebt und sich bewegen muss?
Wie kann man Lebensmittelabfall vermeiden, indem man eben sogenannte Restelküche anbietet? Da haben wir einen Meisterkoch angestellt, der Umweltpreisträger der Stadt Innsbruck ist. Und der kocht wirklich in den neuen Mittelschulen mit den Kindern. Sag ihnen, pass auf, Minecraften. Wie kann man aus der Restel was wirklich Herzhaftes, Gutes kochen und zubereiten?
Wir brauchen nichts wegschmeißen. sinnlos, ne?
Diese Lieferbereitschaft, diese annähernd hundertprozentige Lieferbereitschaft, das Ziel, die hundertprozentige, die kann nie wirklich da sein, mit allen Schwächen, die jedes System hat, das kostet unsere Gesellschaft auch in irgendeiner Form, wenn man es in Geld ausdrücken will, Geld. In letzter Konsequenz muss jede Firma, die nachhaltig, ein modernes Wort, am Markt bleiben will, muss seine Kosten und etwas dazu verdienen. Und wenn die Kosten erhöht werden durch Abfall, in welcher Form immer, einerseits der Verlust des Wertes der Ware, andererseits der zusätzliche Aufwand im Umgang mit dieser zum Abfall gewordenen Ware, muss in den Preisen drinnen sein. Ich kann mir es nicht vorstellen, weil ich selber auch Konsument bin, dass der Mensch bereit ist zu verzichten.
Die Altbrotmengen sind zum Beispiel im Jahr 2010 971 Tonnen gewesen.
Es ist so, das Altbrot per se hat natürlich die primäre Funktion, wäre vom Menschen gegessen zu werden. Bei uns funktioniert es, als wird getrocknet, zerrieben und dem Schweinefutter beigemischt und hat so wieder eine nährende Funktion. Aber natürlich ist es nicht das Gleiche. Das ist ein minderwertigerer Einsatz und wünschenswert wäre natürlich, dass der Mensch köstliches Brot zur richtigen Zeit selbst genießen könnte und nicht, dass es in einer sekundären Funktion zur Produktion von Schweinefleisch dient.
Man kann das Konsumverhalten nur über den Geldbeutel ändern.
Hiermit lege ich fristgerecht Widerspruch gegen den Bescheid vom 17.05.2006 ein. Begründung: In unserem Haushalt fällt seit Jahren keinerlei überlassungspflichtiger Abfall mehr an. Die vor unserem Haus befindliche graue Tonne wird uns seit Jahren ohne rechtliche Grundlage aufgezwungen, wurde nachweislich noch niemals geleert und hat lediglich die Funktion, das Angeschlossensein unseres Haushalts an die öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung künstlich zu konstruieren.
Ich fand die Begründung immer toll. Bin da auch auf verschiedene Sachen eingegangen und habe dann am Schluss feststellen müssen, dass die das wahrscheinlich gar nicht gelesen haben.
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuznach. Ihr Widerspruch vom 17.05.2006, hier eingegangen am 18.05.2006. Sehr geehrter Herr Rheinländer, Ihrem Widerspruch gegen unseren Bescheid vom 18.04.2006 kann nicht abgeholfen werden. Begründung: Ihr Widerspruch ist unbegründet.
Reinhard Oberguggenberger ist bei den Innsbrucker Kommunalbetrieben für die Abfallwirtschaft verantwortlich.
Einerseits, wie gesagt, Biogaserzeugung und auf der anderen Seite Kompostierung von diesen Bioabfällen. Wir haben diese Anlage seit April 2011 in Betrieb.
Diese Biogasanlage verfügt über eine Jahreskapazität von 10.000 Tonnen Bioabfällen.
Es geht ums Geld beim Abfall. Und da ist viel Geld drin. Wenn man sich die Abfallströme anschaut, die heute über den Brenner fließen, von Italien nach Norddeutschland und zurück, oder auch nur, sagen wir mal, von Tirol nach Wien, dann versteht es der Normalbürger nicht, aber schlussendlich diktiert der Preis. Wenn ich heute einen Bioabfall von Tirol nach Wien bringe, 25 Tonnen nicht, dann fragt man sich, naja, warum ist jetzt der bei uns, wo rundherum Biogasanlagen sind oder Kompostieranlagen, nicht billiger verwertbar?
Verwaltungsgericht Koblenz, 7. Kammer, der Vorsitzende, 15. Mai 2008. Verwaltungsrechtsstreit Rheinländer, Landkreis Bad Kreuznach, wegen Abfallbeseitigungsrechts. Sehr geehrter Herr Rheinländer, Sie werden hiermit zur mündlichen Verhandlung am Dienstag, den 8. Juli 2008, vor das Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardtplatz 4, Koblenz, geladen. Bitte beachten Sie, dass im Falle Ihres Ausbleibens auch ohne Sie Beweis erhoben, verhandelt und entschieden werden kann.
Bei uns ist es so, dass wir Dinge möglichst oft immer wieder reparieren.
1972 erhielt Karl Christian Rheinländer zu seiner Konfirmation ein Radio, das seither alle Umzüge mitmachte und deshalb auch in seiner Heimweiler Küche steht.
Wir schmeißen Dinge nur dann weg, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht. Wie zum Beispiel dieses Radio. Das war auch schon zweimal bei einem Bekannten von mir. Der Mann ist arbeitsloser Fernsehtechniker. Arbeitslos deshalb, weil sein erlernter Beruf heutzutage einfach ausgestorben ist. Das, was es heutzutage gibt, das sind irgendwelche Hightech-Geräte mit Bildschirm, die kann man eigentlich nur noch wegschmeißen, wenn sie kaputt sind, die kann man nicht mehr reparieren. Der Mann hat das noch gelernt, wie man mit sowas umgeht. Und dieses Radio, das wird hier so lange stehen, bis irgendwann der analoge Rundfunk abgeschaltet wird, wie es ja jetzt schon beim Fernsehen der Fall ist. Und dann muss ich es leider wegschmeißen oder vielleicht als Deko-Objekt noch irgendwo hinstellen.
Josef Nussbaumer lehrt und forscht am Institut für Wirtschaftstheorie und Geschichte an der Universität Innsbruck.
Und jetzt versucht man mit allen möglichen Mitteln, auch mit so abstrusen Mitteln wie Ablaufdaten, einfach die Konsumgewohnheiten wieder anzukurbeln. Das ist der entscheidende Punkt dahinter. Völlig unökonomisch an und für sich, weil das ist klar ein gutes Gut, das nur weiter verwendbar ist. Wegzuschmeißen ist ökologischer Wahnsinn.
Ja, bei diesen eingebauten Haltbarkeiten zum Beispiel müsste man erfassen, inwieweit hier unnötig neue Materialien und neuer Energieaufwand verursacht wird. Wenn zum Beispiel ein Drucker allein von seiner Konstruktion her 10 Jahre betrieben werden kann, er wird aber so eingestellt, dass nach 3 Jahren ein kleines Bauteil kaputt geht, sodass das ganze Ding nicht mehr funktioniert, müsste eigentlich vom Gesetzgeber eingeschritten werden und müsste mit entsprechenden Gesetzen der Firma so ein Tun verboten werden. Das geht nicht.
Wir sind mittlerweile völlig bei dem ökologischen Wahnsinn angekommen ohne die Gesetze. Das heißt also, es gibt heute kaum mehr einen Uhrmacher, der eine Uhr repariert, weil die 30-Euro-Uhr zu reparieren ist völlig sinnlos. Die wird weggeschmissen und man kauft eine neue. Bei ganz vielen Dingen ist die Reparatur praktisch nicht mehr möglich.
Verwaltungsgericht Koblenz, den 8.7.2008. Niederschrift über die öffentliche Sitzung der 7. Kammer.
Karl Christian Rheinländer trägt bei der mündlichen Versammlung sein Müllkonzept vor.
Sämtliche Gebühren, die für Abfall anfallen könnten, müssten direkt im Geschäft beim Kauf eines jeden Artikels miterhoben werden. Sämtliche Müllgebühren könnten dann einfach entfallen. Jeder Haushalt bekommt die Tonne kostenlos, kann reinfüllen, was er will, kann es an die Straße stellen, es wird kostenlos abgeholt. Niemand muss mehr was bezahlen dafür, weil es ist alles schon bezahlt. Das hätte sehr viele Vorteile. Einmal wäre es ein sehr gerechtes Müllgebührensystem. Es wäre sehr viel gerechter als irgendeine mengenabhängige Lösung, die es teilweise auch gibt. Jeder würde genau für den Müll, den er verursacht, zahlen. Nicht mehr und nicht weniger.
Der Sachbericht wurde vorgetragen. Die Beteiligten erklärten sodann den Rechtsstreit in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt. Sie einigten sich bezüglich der Kostenverteilung auf Kostenaufhebung. Vorgelesen und genehmigt.
Die Verhandlung endet also mit einem Vergleich. Herrn Rheinländer werden 60% der Abfallgebühren erlassen.
Aber trotzdem zahle ich noch 40% für nichts und wieder nichts.
Außerdem steht der Ersparnis ein kleines Vermögen für Prozesskosten gegenüber.
Die Prozesse, die waren insofern aufwendig, als dass ich die ersten Verfahren vom Verwaltungsgericht immer ohne Anwalt führen konnte. Und da habe ich mich hingesetzt und habe dann ellenlange Begründungen geschrieben für das Gericht. In der nächsten Instanz beim Oberverwaltungsgericht musste ich dann einen Anwalt haben und da ist es dann teuer geworden. Da musste ich dann Geld bezahlen für den Anwalt. Letztendlich habe ich da etliche 1.000 Euro bezahlt. Ich bin ja einmal sogar vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, wo meine Sache nicht angenommen wurde. Das war ziemlich teuer, muss ich sagen. Und im Nachhinein hätte ich mir es eigentlich denken können. Ich kann mir zumindest jetzt sagen, ich habe es versucht. Bin an die Öffentlichkeit gegangen und es hat nichts genützt. Und irgendwie habe ich gelernt, dass die Strukturen, gegen die man da kämpft, doch dermaßen hartnäckig und stabil dastehen, dass einer allein das unmöglich ändern kann.
Feature von Peter Angerer.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 403. Buko heißen mehrere Orte. Der bekannteste liegt in der Märkischen Schweiz, ein weniger bekannter zwar auch in der Mark Brandenburg, aber nicht in der Märkischen Schweiz. In dem bekanntesten Buko, um das es in der Sendung vom 10. August 2013 geht, gibt es die Freiwillige Feuerwehr schon seit 1905. In dem bei Besko ist sie erst 1926 gegründet worden. Aber in Buko bei Besko gibt es noch einen Bahnhof, während der von Buko in der Märkischen Schweiz nur noch ein Museum ist. Von der Endstation der Berliner S-Bahn fährt man noch 20 Minuten bis Münchenberg, aber da muss man jetzt von der Bahn in einen Bus umsteigen. Aber in diesem Buko gibt es auch noch eine Schiffsanlegestelle, von der aus man Rundfahrten auf dem Schermützelsee machen kann, und ein Kino. Das ist in einem Umkreis von 40 Kilometern das einzige, in dem fast jeden Tag Filme vorgeführt werden. Das Kino hat 136 Plätze. Trotzdem hat man ein bisschen das Gefühl, als wäre man bei den Brüdern, denen das Kino seit 2010 gehört, zu Hause eingeladen, sich gemeinsam einen Film anzusehen, denn einer von den beiden kommt vor jeder Vorstellung in den Saal, um die Besucher zu begrüßen und ein paar Worte zur Einführung zu sagen. Der Filmvorführer wurde in Buko im Lindenhotel geboren. Das hatte sein Großvater 1906 gekauft und 1921 um ein Stockwerk vergrößert. In dem Hotel gab es nicht nur Zimmer zum Übernachten, sondern auch eine Gaststätte. Und da sein Vater Gastwirt war, wollte er auch Gastwirt werden. Aber 1953 brauchte die staatliche Handelsorganisation der DDR Gaststätten und wollte auch die Gastwirtschaft seiner Eltern übernehmen. Um sie unter Druck zu setzen, gab es Hausdurchsuchungen. Man behauptete, sein Vater hätte Waffen versteckt und riss auch Türrahmen heraus, um nach versteckten Waffen zu suchen. Natürlich wurden keine Waffen gefunden. Das nächste Mal wurde dann nach verstecktem Kaffee gesucht. Allmählich wurde die Widerstandskraft seiner Eltern gebrochen und sie verpachteten die Gaststätte an die staatliche Handelsorganisation. Aber als Lehrling wollten sie ihn nicht übernehmen. Deshalb ist er nicht Gastwirt, sondern Filmvorführer geworden und hat seine transportablen Vorführapparate jeden Tag in einem anderen Ort aufgebaut. Ein Mädchen, das ihm geholfen und an der Kasse gesessen hat, hat er geheiratet. Filmvorführungen gab es in der DDR in allen Dörfern, denn mit den Filmen sollten die Leute auch politisch beeinflusst werden. Vor dem Hauptfilm musste die Wochenschau gezeigt werden, aber diese staatliche Propaganda wollten sich die meisten nicht ansehen. Damit der Hauptfilm nicht wegen einer Stromsperre unterbrochen werden musste, wurde der Vorfilm oft weggelassen und die Wochenschau erst nach dem Hauptfilm gespielt. Wenn es aber während des Hauptfilms eine Stromsperre gab, wurde die Vorstellung unterbrochen. Dann gingen alle so lange in die Kneipe und wenn es nach 2 Stunden wieder Strom gab, ging die Vorstellung weiter. Wenn es in einem Dorf keinen Saal gab, wurden die Filme in einer Scheune gezeigt, in der das Getreide gelagert wurde. In den 50er Jahren sind 60% der Bevölkerung zu den Filmvorführungen gekommen. Einen Fernsehapparat gab es damals höchstens mal in einer Gaststätte. Außerdem war die Bildqualität viel besser als im Fernsehen. Auch mit den transportablen Vorführapparaten wurden die normalen 35 mm breiten Filme gespielt und keine 16 mm breiten Schmalfilme wie in den Schulen. Nach der Vorstellung musste der Vorführer die ganze Apparatur wieder abbauen und in die Kisten packen. Den Transport der Kisten in den nächsten Ort übernahm meist ein Bauer mit seinem Pferdewagen. Traktoren gab es zwar auch, aber die bekamen die Bauern nur für ihre Arbeit von der staatlichen Traktorenstation geliehen. Morgens oder im Laufe des Vormittags hat der Bauer, wenn er gerade Zeit hatte, alles aufgeladen und ins nächste Dorf gebracht. Und wenn dieser Bauer mal keine Zeit hatte, hat er einen anderen darum gebeten. Das war die Übungsaufgabe zur Nummer 403. Danke.